Audioeinführung zu Anton Försters Die Nachtigall von Gorenzka, Gorenzkis Lautcheck. Es spricht Dramaturgin Christin Hagemann. Die Nachtigall von Gorenzka ist ein besonderes Juwel der Opernliteratur, das aktuell an der Oper Graz auf dem Spielplan steht. Gemeinhin erscheint dieses Werk als unbekannt. Wendet man den Blick jedoch nach Slowenien, 50 Kilometer von Graz entfernt, ist es dort eines der bekanntesten Opernwerke und eines der beliebtesten noch dazu, wird sogar ab und an als die slowenische Nationaloper bezeichnet, was nicht zuletzt an der mannigfaltigen Integration von Volksliedern oder volksliedhafter Melodien in die Komposition liegt. An der Oper Graz wurde das Werk von einem Team realisiert, das entweder aus Slowenien selbst stammt oder sehr eng mit Slowenien verbunden ist. Allen voran der musikalische Leiter Marko Ribanik. Er ist der künstlerische Direktor der Nationaloper in Ljubljana und ein profunder Kenner der Oper von Anton Förster. Auch der Regisseur Janusz Kitzer hat eine enge Verbindung zu Slowenien. Seit rund 30 Jahren arbeitet er stetig dort und ist eng mit der Kultur des Landes vertraut. Der Komponist der Nachtigall von Gorenzka, einer Oper, die so bedeutend für Slowenien wurde, stammte gebürtig selbst nicht aus diesem Land. Anton Förster wirkte zwar den Großteil seines Lebens als Komponist, Dirigent, Chorleiter, Organist, Pianist und Musikpädagoge in Slowenien, wurde aber 1837 in Böhmen geboren. Schon in der Kinderstube kam Anton Förster mit Musik in Kontakt. So erhielt er von seiner Schwester Amalia Klavier und von seinem Vater Orgelunterricht. Zudem unterwies ihn ein ortsansässiger Lehrer auf der Violine. Trotz dieser fundierten Ausbildung sollte der junge Anton Förster erst einmal nicht Musiker oder gar Komponist werden, sondern die Rechtsschule in Prag besuchen. In der großen Stadt angekommen, war er sicherlich begeistert, von den vielfältigen Möglichkeiten Musik rezipieren zu können. So trat er in einen Chor ein, der von niemand Geringerem als Smetana geleitet wurde. Alsbald erkannte dieser das Talent seines neuen Chormitglieds und unterrichtete Förster im Klavierspiel und in Komposition. Bevor der talentierte Schüler seinen Lebensweg vollends der Musik widmete, schloss er 1863 die Rechtsschule ab. Über einige berufliche Stationen, darunter auch Kroatien, kam er im August 1867 nach Slowenien, genauer gesagt nach Ljubljana. Slowenien wurde zu seiner Wahlheimat, die er bis zu seinem Tod im Jahr 1926 nicht mehr verlassen sollte. In Ljubljana arbeitete Förster fortan als Chorleiter sowie als Dirigent und Klavierbegleiter bei der dortigen Dramatischen Gesellschaft, einer kurz zuvor gegründeten Vereinigung. Eben jene Gründung war ein Symptom der Zeit. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entwickelte sich in Slowenien, wie auch in anderen Teilen Europas, das Bedürfnis nach einer nationalen Identität, die über die landeseigene Kultur und Kunst offenbar werden sollte. Das Streben nach einer Offenbarung der eigenen kulturellen Identität entwickelte sich in den 1860er Jahren rapide. Landesweit wurden Organisationen gegründet, wie etwa die Musikanstalt in Ljubljana oder eben die bereits erwähnte Dramatische Gesellschaft, um nur einige zu nennen. Eine Begebenheit im Jahr 1869 legte dann den Grundstein zu Försters erstem Bühnenwerk. Ein Wettbewerb wurde ausgeschrieben. Man sollte eine slowenische Operette auf ein neues slowenisches Libretto komponieren. Ziel dieser Ausschreibung war es, das erst junge slowenische Musiktheaterschaffen zu fördern. Förster interessierte sich anfänglich nicht für den Wettbewerb, war er doch schon komplett mit seinen bestehenden Aufgaben ausgelastet. Erst auf Drängen seiner Frau hin beschloss er, teilzunehmen und begann gleich mit der Komposition. Förster war ein sehr guter Beobachter der vielfältigen slowenischen Volksmusik. Im Grunde folgte er demselben Interesse wie etwa Smetana oder Dvorak. Sie ließen sich von den Volksliedmelodien ihrer Heimat inspirieren und flochten sie in ihre Kompositionen ein. So integrierte auch Förster originäre Volkslieder in die Partitur. Umgekehrt gab es aber auch Melodien aus der Nachtigall, die so beliebt waren, dass sie zu Volksliedern wurden. Auch vereint das Werk viele musikalische Genres in sich. Die Spanne reicht von Volkstänzen, unter anderem Polkas, bis zu Menuett und Cancan. Natürlich, weil auch Frankreich im Stück eine Rolle spielt. Da das Feld der Musiktheaterkomponisten im damaligen Slowenien noch sehr rar bestellt war, wurde neben Försters Nachtigall auf das Libretto der slowenischen Autorin Luisa Pesjak nur genau eine weitere Operette im Rahmen des Wettbewerbs eingereicht. Streit um die Heirat von Anton Reba. Beide Werke wurden an die Jury nach Prag gesandt, in der auch Smetana, der Lehrer Försters, saß. Das Votum fiel eindeutig aus. Einstimmig sprach man sich für die Nachtigall von Gaurenska aus. Die Uraufführung in Ljubljana fand am 27. April 1872 statt, wurde stark umjubelt und in den Kritiken hoch gelobt. Trotz dieses großen Erfolgs blieb die Nachtigall nicht auf dem Spielplan, sondern verschwand für mehr als 20 Jahre von der Bühne und somit auch aus den Köpfen der Menschen. Geraume Zeit später, zu Beginn der 1890er Jahre, beschäftigte sich Anton Förster erneut mit seiner Operette. Er setzte sich mit den kritischen Anmerkungen auseinander, die im Zuge der Uraufführung geäußert wurden. So befand man, dass die Anlage der Musik eigentlich zu groß für den Rahmen einer Operette sei. Ein Grund dafür liegt vermutlich darin, dass Förster sich in der musikalischen Anlage nicht etwa an der Pariser oder der Wiener Operette, sondern stark an der heiteren tschechischen Oper orientierte. Smetanas Verkaufte Braut war ein Vorbild Försters. Den Einfluss seines Lehrers erkennt man besonders in den Liebesduetten zwischen Minka und Franjo oder auch in der melancholischen Arie der Mutter Minkas. Im Hinblick auf eine Umarbeitung fasste Förster auch das als mangelhaft empfundene Libretto Luisa Pesjaks ins Auge und engagierte einen der Librettisten Smetanas, Emanuel Züngel. Dieser nahm tiefgreifende Überarbeitungen am Libretto vor. Förster komponierte neue Musikpassagen, fügte noch weitere slowenische Volksmelodien ein und verwandelte die Teile, die in der Operette ehemals als Sprechtexte angelegt waren, in Rezitative. Försters umgearbeitete Nachtigall von Gorenska wurde am 30. Oktober 1896 als Oper in zwei Akten uraufgeführt. Abermals zeigte sich das Publikum begeistert. In der Kritik schlug man noch weitere Änderungen des Werks vor. Eine Teilung des ersten Aktes in zwei Teile sowie eine Kürzung des zweiten Aktes. Schon bei der zweiten Vorstellung hatte Förster diese Anmerkungen umgesetzt und aus der zweiaktigen eine dreiaktige Oper gemacht. In dieser Form wurde und wird das Werk fortan aufgeführt. Allerdings gestaltet sich die Aufführungsgeschichte der Nachtigall wie auch die Werkgenese nicht geradlinig. Häufig wurde und wird die Oper Überarbeitungen unterzogen, was eng mit der Aufführungstradition zusammenhängt. Oft spielt man das Werk fernab von Opernhäusern in verschiedenen Kultureinrichtungen auf dem Land in Slowenien. Meist unter Bedingungen, die denen in einem Opernhaus nicht unbedingt gleichen. Um die beliebte Oper aber dennoch aufführen zu können, richtet man sie so ein, wie es den Aufführungsumständen entspricht. Für die Produktion des Werks an der Oper Graz wurde von der Gesellschaft slowenischer Komponisten Ljubljana neues textkritisches Notenmaterial erstellt. Diese Aufführungstradition des Werks führte zur Grundidee des Regiekonzeptes, die das gesamte Werk in einen Rahmen einbettet. Eine slowenische Dorfgemeinschaft trifft sich in einer Mehrzweckhalle, um die Nachtigall von Gorenska aufzuführen. Ein Stück ihrer kulturellen Identität, ein Stück Tradition. Es wurde also eine Theater-auf-dem-Theater-Situation geschaffen, in der sich das Heute mit der Tradition vermischt. Das alles resultiert in den Fragen: Wer sind wir? Was macht uns aus? Wie sehr definieren wir uns über Traditionen und nationale Identitäten? Oder sind das alles letztlich nur Äußerlichkeiten? Der Bühnenbildner Marco Japel entwarf also einen Raum, der ambivalent zu sehen ist. Er könnte vieles sein: eine Sporthalle, eine Dorfgemeinschaftshalle. Eben ein Ort, an dem in Slowenien fernab der Theaterhäuser, wie vermutlich in ganz Europa, Kulturaktivitäten stattfinden. Für die Aufführung des Stücks in einer eben solchen Örtlichkeit werden natürlich auch Kulissen benötigt. So gibt es zum Beispiel eine stilisierte Version des Bergs Triglav, ein Wahrzeichen Sloweniens, als Kulissenteil auf der Bühne zu sehen. Der Triglav ist der höchste Berg Sloweniens und ziert nicht nur die Nationalflagge, sondern ist auch ein Symbol, das von vielen slowenischen Firmen und Vereinen verwendet wird. Die Rahmenhandlung fordert auch eine Entsprechung im Kostümbild, das von Leo Kulasch entworfen wurde. Die Darstellenden sind zu Beginn des Stücks in heutige Kostüme gekleidet. Die Dorfgemeinschaft kommt in ihrer Alltagskleidung an. Um dann das Stück aufzuführen, schlüpfen sie in Kostüme, traditionelle slowenische Trachten. Doch wovon handelt nun die Nachtigall von Gorenzka? Zu Beginn treffen wir Franjo. Er kehrt in seine Heimat zurück, in die Region Gorenzka, auch als Oberkrain bekannt. Gleich trifft er auf seinen besten Freund Lovro und fragt ihn nach Minka, einer Frau, die ihn schon immer faszinierte. Vergessen konnte er sie all die Jahre nicht. Alsbald treffen Minka und Franjo aufeinander und Franjo kann sich nicht zurückhalten. Er gesteht ihr ziemlich abrupt und ziemlich vehement seine Liebe. Sie erwidert das Liebesgeständnis nach einigem Zögern. Und zwar mit einem hohen A. Dieser Ton ist es, den ein vorbeireisender Franzose, ein Fremder, hört. Und zwar Chansonnette. Er reist mit seiner Frau Ninon durch Europa auf der Suche nach schönen Stimmen. Er ist ein Impresario. Heute würde man sagen, er ist ein Talentjäger, ein Castingdirektor. Sofort ist er fasziniert von dieser Stimme und will die Frau finden, der diese gehört. Chansonnette befragt den Wirt des Dorfes, der sich aber einen Spaß erlaubt und angibt, dass alle Frauen in diesem Dorf wunderschöne Stimmen hätten. Er solle doch am besten ein Vorsingen veranstalten, um seine Nachtigall zu finden. Chansonnette kommt diesem Rat nach, um dann feststellen zu müssen, dass die gesuchte Stimme nicht unter den Kandidatinnen war. Schließlich rückt der Wirt mit der Sprache raus. Bei der Nachtigall, die der Fremde sucht, handele es sich um Minka. Alsbald begegnet Chansonnette seiner Nachtigall und macht ihr ein großes Angebot. Sie soll mit ihm hinaus in die Welt ziehen, ihre Heimat verlassen, um ihre Stimme von ihm ausbilden zu lassen und eine wunderbare Karriere zu machen. Minka befindet sich nun in einem Zwiespalt. Ihre Mutter steckt in existenzbedrohenden finanziellen Problemen. Chansonnette zahlt ihr die Summe, die sie benötigt. Die Bedingung? Minka muss mit ihm gehen. Auch ist Franjo gerade zurückgekehrt und die beiden haben sich ihre Liebe gestanden. Wie wird sich Minka entscheiden? Wird sie in die große, weite Welt hinausziehen, ihre Heimat verlassen oder wird sie bei ihrer Mutter und Franjo bleiben? Der Topos Heimat ist zentral in der Oper. In dem Werk wird das Eindringen des Fremden in ein in sich geschlossenes, auf tradierten Werten beruhendes Dorfsystem beleuchtet. Das Fremde manifestiert sich nicht nur durch die physische Anwesenheit des Impresarios, sondern noch mehr aufgrund des durch ihn neu eröffneten ideellen Horizonts, der außerhalb des dörflichen Gesellschaftssystems liegt. In dem Werk begegnen sich also zwei Welten. Zum einen gibt es das Heimatdorf, zum anderen bricht in diese unberührte Welt Frankreich Paris ein. Und zwar in voller Montur, mit allen Allüren. Ein Aufeinanderprallen zweier Extreme. Nun behaupten die Einheimischen, die Slowenen und Sloweninnen, ihre Identität gegenüber dem Franzosen Chansonnette. Minka ist hin und her gerissen. Sie verspürt eine Sehnsucht nach der großen Welt und genau diese wird durch das Angebot des Impresarios angesprochen. Deshalb wird der Franzose von der Dorfgemeinschaft zum Feind erklärt, weil er Minka eben aus ihrer Welt herausreißen will. Am Ende des Werks aber wird eine Eintracht zwischen den scheinbar verfeindeten Parteien angestrebt. Trotz des Konflikts, der dörflichen Idylle und der mondänen Welt gibt es die Möglichkeit und den Wunsch nach einer Eintracht und einem Zusammensein. Der Zusammenhalt, so der Regisseur Janusz Kitzer, wird ermöglicht über das Vehikel der Kunst des Singens. Weiterhin sagt Kitzer, die Kunst muss Menschen zusammenbringen. Allzu oft wird sie marginalisiert. Aber das Humane der Kunst, das Grenzlose der Kunst, des Singens, das ist die Botschaft. Die Stimme und dieses Singen, was nichts meint und nichts will, als nur sich auszudrücken, das Gefühl des Glücks durch das Singen, durch die Kunst zu erleben. In der Kunst, in der Schönheit liegt die Interessenlosigkeit, das Ideale, das die Menschen zusammenbringt und verbindet.